Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Michael Borgers, schön, dass Sie dabei sind. Sogenannte soziale Medien, Medien wie Facebook, Twitter oder YouTube. In China, im Land selbst, sind sie seit Jahren gesperrt, können nicht mehr oder konnten niemals von den Menschen dort genutzt werden zum Teil. Was aber nicht bedeutet, dass sie keine Rolle spielen für die politische Führung in Peking, denn große chinesische staatliche Medien, die sind durchaus vertreten auf diesen Plattformen mit einem oder gleich mehreren Profilen. Und ihre Auftritte, die bauen diese Medien derzeit kräftig aus. Beobachtet hat das Mareike Ohlberg vom Mercator-Institut für China-Studien in Berlin. Sie habe ich kurz vor der Sendung gefragt, wie eng die von ihr untersuchten Medien, Medien wie Xinhua oder Voice of China, mit dem Staat verbunden sind.
Also die zentralen Parteimedien, letztlich sind es Medien, die gehören in der Regel der Partei. Die haben insofern, sind nicht journalistisch tätig, wie es bei uns ist. Das ist auch ein Teil dessen, aber die sind sehr stark, unterliegen sie der Kontrolle von Anweisungen durch die Partei, entweder über die Propagandaabteilung oder über andere Kanäle. Das heißt, gerade auch bei diesen großen Medien, die in ausländischen Sprachen, auf Englisch, auf Deutsch, auf Französisch, ihre Inhalte darstellen, das ist so gewollt. Also wir haben da nicht wahnsinnig viel Eigeninitiative.
Sie sagen, es sind keine ausdrücklich journalistischen Seiten, aber sie verbreiten journalistische Inhalte.
Teilweise ist es journalistischer Inhalt, teilweise ist es so Fluff, also niedliche Panda-Videos und teilweise aber auch wirklich politische Inhalte, die ganz klar den Standpunkt der Partei transportieren sollen.
Und Sie haben jetzt beobachtet, dass dort kräftig ausgebaut wird. Diese Inhalte sollen viele Menschen erreichen. Wen genau, an wen richten sich diese Medien?
Also seit 2009 wird das ausgebaut. Kurz nachdem die Medien selber, die sozialen Medien in China geblockt wurden, hat man angefangen, da eine Präsenz aufzubauen. Ursprünglich war ein starker Fokus auf englischsprachige Inhalte und auf chinesischsprachige Inhalte. Inzwischen gibt es ganz viele Unteraccounts, wo in diversen Sprachen auch Inhalte angeboten werden. Auf Deutsch, auf Italienisch, auf Spanisch, auf Französisch, auf Rumänisch, auf Türkisch, Arabisch, Russisch. Ist alles dabei inzwischen. Also ein sehr, sehr breites Publikum.
Und da sind auch die Botschafter Chinas in den jeweiligen Ländern unterwegs?
Genau, wir haben jetzt gerade in den letzten Monaten einen Trend gesehen, dass immer mehr Botschafter, chinesische Botschafter, sich jetzt auch einen Twitter-Account zulegen. Es gab ein paar Vorreiter da, den ehemaligen Botschafter, ich glaube in Pakistan war, der inzwischen jetzt befördert wurde, der ist schon länger auf Twitter zum Beispiel tätig und jetzt sehen wir immer mehr Botschafter, die das nachahmen. Also der Botschafter in Großbritannien, in den USA, in Österreich sind jetzt auch dazu gekommen. Das chinesische Außenministerium hat jetzt auch einen Twitter-Account, wo sie, das ist relativ interessant, vom Stil her ahmen die Donald Trump ein bisschen nach. Also von dem Stil scheint man zu denken, das ist eine gute Art zu kommunizieren. Also es ist nicht ganz ausgereift, aber man sieht gerade diesen Push, eine stärkere Präsenz in diesen Kanälen zu zeigen.
Sie sprachen eben von inhaltlich leichterer Kost, von Panda-Videos. Spielen denn auch härtere Themen wie die Unterdrückung der Uiguren, was in den vergangenen Wochen im Westen eine große Rolle gespielt hat, spielt das da auch eine Rolle?
Auf jeden Fall. Man versucht, diese Inhalte dort auch unterzubringen. Das tut man auf verschiedene Art und Weise. Teilweise sind es dann direkte Meinungsbeiträge oder direkte Nachrichten, harte Nachrichten, wo zum Beispiel dann Statements vom Außenministerium weitergeleitet werden. Und teilweise versucht man aber auch, durch weichere Inhalte zu versuchen, das Bild zu ändern, dass man zum Beispiel positive Inhalte dann unter dem Hashtag Xinjiang, die Region, wo es diese Camps, wo bis zu 1 Million Menschen oder möglicherweise mehr inhaftiert sind, zu dieser Region dann weichere Inhalte zu senden, dass dann zum Beispiel, wenn man das Hashtag Xinjiang nachguckt, dass man dann erstmal Bilder kriegt von Landschaften oder von Menschen, die da tanzen. Also man versucht es auf diverse Art und Weise da, die eigene Botschaft natürlich auch zu transportieren.
Wie erfolgreich ist diese Strategie? Sie haben bei Ihren Recherchen auch herausgefunden, zig Millionen Menschen folgen all diesen Accounts. Werden auch entsprechend viele Menschen erreicht?
Man muss natürlich schauen, also wenn man sieht, da hat jemand 80 Millionen Leute, die der Seite folgen, heißt es nicht, dass hinter jedem tatsächlich eine Person steht. Es kann natürlich sein, dass es künstlich hochgeschraubt wurde durch Klickfarmen oder durch Bot-Accounts. Das ist in dem Fall relativ wahrscheinlich. Wie das Ganze ankommt, dazu bräuchte man eine extra Studie, die das wirklich analysiert. Von den Reaktionen, die man kriegt, ist alles dabei. Man weiß nicht, wie viel davon echt ist, wie viel davon möglicherweise selber nochmal bezahlt von chinesischer Seite kommt. Grundsätzlich ist mein Standpunkt dazu, dass man es durchaus, man sollte nicht davon ausgehen, nur weil man selber der Meinung ist, das wäre alles Quatsch und jeder sieht doch sofort, dass das Unsinn ist. Da wäre ich vorsichtig. Also ich glaube, dass teilweise auch Botschaften gesendet werden, die potenziell gut ankommen, auch in Deutschland, auch in Europa. Wir sollten uns da nicht zurücklehnen und sagen, ach, das ist ja sowieso alles Quatsch und das kommt überhaupt nicht an.
Ein großes Thema im Westen ist der Umgang mit Desinformationen. Wird auch auf diesen Kanälen desinformiert und wie gehen die sozialen Netzwerke, Facebook, Google und Co. dann damit um?
Das gibt es, das sind in der Regel, also ich habe ein paar Beispiele gesehen. Es gibt zum Beispiel, es sind nicht direkt Fehlinformationen, aber es ist dann irreführend. Das zum Beispiel bei den Hongkonger Protesten haben wir das gesehen, dass dann zum Beispiel die China Daily Nachrichten geschickt hat, wo es so aussah, als würden irgendwie 800.000 Leute für die Regierung demonstrieren, direkt nach einer großen Anti-Regierungsdemo, also dass quasi das falsch dargestellt wird. Davon gibt es relativ viel. Es gibt vor allen Dingen auch Inhalte, wo zum Beispiel dann die Demonstranten in Hongkong als Kakerlaken auf offiziellen Kanälen dargestellt werden, also auf offiziellen parteistaatlichen Medienkanälen, was auch problematisch ist, einfach inhaltlich Leute zu dehumanisieren. Twitter selber hat reagiert und hat staatliche Kanäle, also staatliche Medien eingeschränkt, nicht bei dem, was sie posten können, sondern bei bezahlten Inhalten. Also man kann ja im Prinzip Twitter bezahlen, damit die Inhalte promotet werden. Und da hat Twitter dann gesagt, okay, wenn es jetzt Staatsmedien sind oder in dem Fall Parteistaatsmedien, dann machen wir das nicht mehr. Dann könnt ihr zwar weiterhin posten, aber wir nehmen kein Geld mehr an, um diese Inhalte breit einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Es gibt außerdem ein paar Transparenzinitiativen, sowohl auf Twitter als auch auf Facebook, wo man dann im Archiv nachschauen kann, welche Inhalte wurden denn bezahlt. Also für diesen Inhalt wurde bezahlt, damit mehr Leute ihn sehen können. Und das ist im Prinzip nicht schlecht, könnte aber durchaus noch detaillierter sein.
Wie Chinas parteistaatliche Medien in westlichen sozialen Netzwerken auftreten, Mareike Ulberg vom Mercator-Institut für China-Studien in Berlin hat das untersucht. Und von ihr hören wir nicht mehr viel in diesen Tagen, von der Ente, der Zeitungsente. Über Jahrhunderte stand sie für Falschmeldungen, die von Zeitungen verbreitet worden sind. Doch abgelöst wurde die Zeitungsente längst durch andere Beschreibungen, durch Begriffe wie Fake News oder Desinformation. Auch weil das Problem längst ein anderes, ein viel größeres geworden ist in Zeiten des Internets, wo die eine Ente lauter quakt und Unwahrheiten verbreitet als die andere. Und so werden diese Falschmeldungen, diese wortgewordenen Angriffe auf Gesellschaften inzwischen an vielen Fronten und dort von verschiedenen Akteuren bekämpft, wie Markus Schuler berichtet.
NewsGuard ist solch ein Startup, das mehr Transparenz in den Nachrichtenjournalismus bringen möchte. Co-Gründer Stephen Brill hat dazu im vergangenen Jahr begonnen, mit einem Team von Journalisten die Online-Angebote amerikanischer Medien zu durchforsten.
That will tell them the background of the publication, who owns it.
Wir geben dem Leser Hintergrundinfos über das jeweilige Medium, wer es besitzt, wer dafür verantwortlich ist, wie es mit Beschwerden umgeht. Wenn wir eine Nachrichtenseite zum Thema Fracking finden und sie ist von der Erdöllobby finanziert, machen wir das transparent. Seit einigen Monaten werden auch europäische Medien evaluiert. NewsGuard vergibt für Nachrichtenseiten im Netz Zertifikate. Professionelle Journalisten beurteilen eine Nachrichtenseite nach Kriterien wie Glaubwürdigkeit oder Transparenz. Bis zu 100 Punkte in 9 Kategorien verteilen sie. Dazu hat das Startup aus New York ein kleines Programm, eine Erweiterung herausgebracht, die man in seinem Chrome, Firefox oder Safari-Browser installieren kann. Je nachdem, welche Nachrichtenseite man im Internet gerade liest, färbt sich dann das NewsGuard-Symbol in der Browserleiste ein. Bei der Internetseite der Tagesschau zum Beispiel leuchtet das NewsGuard-Symbol in grün, heißt, der Anbieter gilt als glaubwürdig. Grün gibt es auch für spiegel.de oder faz.net. Bei Seiten, die gegen journalistische Mindeststandards verstoßen, wie zum Beispiel rt.com, einer Propaganda-Website der russischen Regierung, leuchtet das Symbol rot auf mit einem Ausrufezeichen. Versehen. Ähnlich macht sich die Browser-Erweiterung auch bei der Google-Suche bemerkbar. NewsGuard hat seit seinem Start im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben rund 2300 US-Nachrichtenseiten bewertet, sowie rund 700 Seiten aus Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Italien. Die Bewertung journalistischer Inhalte findet David Green gut. Er arbeitet für die Datenschutzorganisation Electronic Frontier Foundation in San Francisco.
The idea that there is
Der Gedanke, dass wir stets akkurate Nachrichten konsumieren, die immer unvoreingenommen sind, reflektiert nicht wirklich, wie Nachrichtenbetriebe funktionieren. Der Datenschützer von der IFF sieht aber noch eine weitere Schwierigkeit für Unternehmen wie NewsGuard. Wie gehen sie mit Angeboten um, die in Ländern erscheinen wie Russland, der Türkei oder China, wo die Presse kontrolliert und oft unterdrückt wird? Solche Dienste funktionieren nicht so gut in Ländern, wo Autoren ihre Texte nicht mit ihrem Namen veröffentlichen können. Und das würde dann zu einer Abwertung führen. In manchen Gegenden der Welt können Artikel aber nur unter solchen Bedingungen entstehen.
However, in some places, that's the only way they'll get written.
Experten fragen außerdem, kann ein Nutzer nicht selbst zwischen einem seriösen und einem unseriösen Nachrichtenanbieter unterscheiden? Die Downloadzahlen für die Browsererweiterung von NewsGuard sind nach mehr als einem Jahr jedenfalls ernüchternd. Laut Google wurde die Extension, die Erweiterung für den Chrome-Browser, bislang nur knapp 70.000 Mal installiert, weltweit. Nicht nur NewsGuard will gute von schlechten Angeboten kenntlich machen. Mittlerweile gibt es mit gemeinnützigen Organisationen wie dem Trust Project im Silicon Valley Konkurrenz. Es verfolgt aber einen komplett anderen Ansatz. Statt mit einer Browser-Erweiterung für Endnutzer geht die Organisation dorthin, wo Nachrichten entstehen, in die Medienhäuser, in die Redaktionen, in die Verlage. Das Trust Project will durch weltweite Medienkooperationen die Glaubwürdigkeit in seriöse Medienangebote stärken. Hier machen zum Beispiel die Washington Post oder die dpa, die Deutsche Presseagentur, mit.
Markus Schuler über NewsGuard und andere Initiativen gegen Desinformation im Netz. Sie sind wieder weg, die Traktoren, zurück auf den heimischen Äckern unterwegs und sind nicht mehr in Berlin, wo ihre Besitzer noch Ende November demonstriert haben. Landwirte, die nicht einverstanden sind mit der Agrarpolitik der Bundesregierung und deshalb zu Tausenden aus ganz Deutschland angerollt waren. Dieser organisierte und medienwirksame Protest, der ist nun vorüber, doch der Unmut ist geblieben. Erst gestern haben an verschiedenen Orten deutschlandweit wieder Mahnfeuer gebrannt. Und wieder wurde deutlich, der Ärger richtet sich auch gegen die Berichterstattung in Medien. Doch bei solchen Aktionen alleine bleibt es nicht. Einige, wenige Bauern schrecken auch nicht vor persönlichen Einschüchterungen zurück.
Bei allem Verständnis für die Landwirte, die sicher Grund dafür haben, dass sie sich bemerkbar machen wollen, die sicherlich einen Wunsch danach haben, gehört zu werden. Und dafür steht unsere Redaktion im Prinzip immer zur Verfügung. Ist nur die Frage, muss das am Sonntagmorgen unangemeldet vor dem Privathaus eines Kollegen sein?
Sagt Armin Maus, Chefredakteur der Braunschweiger Zeitung. Wie es dazu kam? Eine Gruppe von Bauern war unzufrieden mit der Berichterstattung einer seiner Redakteure. Sie haben deshalb den Negativpreis, die goldene Mistkarre, erfunden. Letztlich nur eine goldlackierte Schubkarre, gefüllt mit Kuhmist. Für diesen besonderen Preis sind die Bauern sogar an einem Sonntagmorgen zur Verleihung zum Haus des Redakteurs gefahren, was Maus nicht gut findet.
Die Familie fühlte sich bedroht. Je länger das dauerte, desto mehr. Die fanden das gar nicht lustig. Die fanden das auch nicht satirisch, sondern die fanden das einfach nur noch schwierig.
Nicht nur in Braunschweig ist die Kritik der Bauern an den Medien heftig. Vor kurzem forderten einige Bauern die Absetzung einer Redakteurin aus der Landwirtschaftsredaktion des BR. Sie haben dafür im Internet eine Petition gestartet. Mehr als 5.500 Personen haben sich angeschlossen. Von Bauern oft kritisiert wird auch Jost Maurin, Umweltredakteur bei der Taz. Vor allem in den sozialen Netzwerken sei die Diskussion heftig, sagt er.
Da wird dann sachlich formulierte und begründete Kritik sofort als Bauernbashing oder Hetze bezeichnet gegen die Bauern. Für viele ist das wie ein, also wird das so dargestellt wie ein Angriff auf ihre Person. Ja? Und also man ist ganz schnell auf so einer persönlichen Ebene.
Nicht selten gibt es solche Kommentare auf Facebook zu lesen.
Das ist für mich widerlichste Volksverhetzung,
schreibt beispielsweise ein Bauer und Agrarblogger, der sich selber rühmt, manchmal über die Stränge zu schlagen, um für seine Sache einzustehen. Tatsächlich werden auch die Bauern selber teilweise heftig angefeindet. Die Schuld suchen sie dafür bei verschiedenen Medien und die Vorwürfe sind schwer.
Scheinbar hat es die Presse mit ständiger Propaganda gegen die Bauern geschafft, einen ähnlichen Hass aufzubauen wie früher gegen die Juden.
Alles keine Einzelfälle, sagt auch Joost Maurin, der übrigens auch den Negativpreis die Goldene Mistkarre erhalten hat.
Da kommen so ganz schnell so Sachen wie Meinungsdiktatur, Lügenpresse, die Medien, die würden alle unter einer Decke stecken.
Er sagt, es gäbe viele solcher Kommentare, allerdings nicht von allen Bauern.
Dieses Phänomen habe ich schon seit Jahren auf meinen Social-Media-Kanälen, dass da immer dieselben Leute ganz schnell immer das Gleiche schreiben. So könnte man das formulieren, ja. Das geht immer in die gleiche Richtung. Da kommen immer die gleichen Argumente und es sind tatsächlich immer dieselben Leute.
Soweit so gewöhnlich. Aber dieselben Nutzer machen das nicht nur auf den Facebook-Seiten der Taz, sondern beispielsweise auch beim ZDF, dem BR und dem WDR. Eine kleine, wohl eher informelle Gruppe, die aber gut vernetzt zu sein scheint, auch über WhatsApp, wie sie selber schreiben. Repräsentativ für alle Bauern stehen sie also wohl nicht, auch wenn viele Bauern auch über die Verbände deutliche Kritik an den Medien üben und wissenschaftliche Fakten in Frage stellen. Bei Joost Maurin wecken vor allem die Lügenpressevorwürfe ungute Erinnerungen.
Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ich hab den Eindruck immer so, dass das ist irgendwie so AfD, Pegida-Vokabular, was da kommt.
Möglicherweise ist genau das ein Musterbeispiel dafür, dass die Kommentare in sozialen Medien alles sind, nur nicht repräsentativ. Denn nur ein Bruchteil der Nutzer bringt sich aktiv in Diskussionen ein, wie Forschungen zeigen. Die meisten lesen nur mit und merken wohl, dass Bauer nicht gleich Bauer ist. Denn konventionelle Landwirte zeigen auch immer auf Ökobauern. Die wären ja nicht besser und das Konzept funktioniere nicht. Dabei scheint es eigentlich nicht nur wissenschaftlicher, sondern auch politischer und gesellschaftlicher Konsens zu sein, dass mehr Ökolandwirtschaft nötig sei. Viele Bauern scheinen das nicht einzusehen und sie richten ihren Zorn auch gegen die Übermittler der Botschaften, Journalisten, in den sozialen Netzwerken oder wie im Fall der Braunschweiger Zeitung vor der Haustür eines Redakteurs. Für den Chefredakteur Armin Maus ein Problem.
Unsere Zeitung hat über diese komplette Situation, diese Lage der Bauern, über die Protestaktionen der Bauern außerordentlich umfangreich berichtet und wie ich glaube auch relativ positiv berichtet. Und ich meine, wenn man erwartet, dass wir unkritisch sind, dann ist man bei uns leider an der falschen Adresse. Das ist eine Erwartung, die wir nicht erfüllen können und auch nicht erfüllen dürfen.
Sagt Armin Maus, Chefredakteur der Braunschweiger Zeitung, in einem Beitrag von Christopher Obhofen.
Neues von nebenan. Lokaljournalismus mit Zukunft.
Neues von nebenan, Sie erinnern sich. Das war und das ist die Reihe, in der wir uns seit Sommer regelmäßig anschauen, wie sich Lokaljournalismus verändert. Und die Entwicklung, die auch hier maßgeblich alles auf den Kopf stellt, ist die Digitalisierung. Für viele Tageszeitungen bedeutet das konkret, Print war gestern, online kommt an erster Stelle. Das gilt auch für die Redaktion der Märkischen Oder-Zeitung. Unsere Brandenburg-Korrespondentin Vanja Budde hat Deutschlands östlichste Tageszeitung in Frankfurt-Oder besucht und auch nachgefragt, welche Rolle die unmittelbare Nachbarschaft zu Polen für die Redaktion spielt.
Im Newsroom der Märkischen Oder-Zeitung sitzen die Online-Kolleginnen im Zentrum, mit Blick auf einen großen Bildschirm. Über das Dashboard können sie verfolgen, wann und wie oft einzelne Themen der verschiedenen Lokalausgaben angeklickt werden.
Gestern hat die Maria-Magdalenen-Kirche in Eberswalde gebrannt. Und da haben wir von unserer Lokalredaktion Videos, Fotos und natürlich auch Informationen geliefert bekommen. Und das wird von unseren Lesern weiterhin fleißig geklickt, also mittlerweile knapp 27.000.
Immer mehr, vor allem junge Leute, informierten sich nur noch im Internet, sagt Volontärin Jacqueline Westermann. Sie macht gerade Station in der mit 6 Stellen ausgestatteten Online-Redaktion.
Was im Moment uns am meisten beschäftigt, ist einer der größten Drogenfunde Brandenburgs, der vorhin veröffentlicht wurde von der Polizei. Da hat die Polizei Brandenburg gemeinsam mit der Polizei aus Polen und der Staatsanwaltschaft Brandenburg mehrere Monate ermittelt.
Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen, sogenannte Blaulichtthemen laufen immer gut, erzählt Online-Redakteurin Katrin Hartmann. Aber auch Kita-Plätze und Gebühren sind Dauerbrenner und immer wieder die Rückkehr des Wolfes. Das Themenspektrum ist auch in den Printausgaben besonders breit, weil die Märkische Oder-Zeitung in Brandenburg ein riesiges Verbreitungsgebiet hat. Von der Grenze zu Sachsen im Süden bis zur Grenze Mecklenburg-Vorpommerns im Norden. Die Reporter der 16 Lokalredaktionen müssten selbstständig abwägen, welches Thema im Internet und in den sozialen Netzwerken auf Interesse stoßen könnte, wo es ein Video braucht, sagt Hartmann.
Wenn ihr jetzt irgendwas mitkriegen,
und sie merken, oh, das ist ja vielleicht doch ein bisschen bildgewaltiger, als ich dachte, dann müssen sie ihr Smartphone eigentlich dabei haben und das dann auch zücken. Dieses Jahr läuft es so an. Es ist halt auch eine Umstellung und ein Prozess, dem man ein bisschen Zeit geben muss.
Als Klaus Liesegang vor 3 Jahren als neuer Chefredakteur kam, hat er als erstes für eine mobiloptimierte Webseite gesorgt, damit man die Mods morgens auf dem Weg zur Arbeit auf dem Handy lesen kann.
Also wir haben 2 Ziele, wie wir uns verbessern wollen. Das eine ist die Reichweite, also die Visits. Und das andere ist Inhalt, der in Bezahlabos konvertiert. Für die Reichweite, Blaulicht, diese Themen, ganz wichtig. Und für das andere ist Exklusivität und Exzellenz ganz ausschlaggebend in Verbindung mit Emotion. Das sind die 3 großen E.
Die Märkische Oder-Zeitung hat laut Liesegang derzeit eine Gesamtauflage von rund 77.000 Printexemplaren. Vor 10 Jahren waren es fast 20.000 mehr. Wegen des Auflagenschwundes heißt es nun Online First. Beim E-Paper sieht der Chefredakteur noch viel Potenzial. In der letzten Novemberwoche wurden die Seiten der Mods 1,4 Millionen Mal aufgerufen. Das ist ein Plus von 49% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, trotz des mancherorts noch lahmen Internets in Brandenburg.
Uns ist völlig klar, dass wir das Pensum, das wir einst nur für Print geleistet haben, nicht auch noch dadurch erhöhen können, indem wir jetzt noch die ganze digitale Arbeit draufpacken, sondern wir müssen auf Dinge verzichten. Der Trend geht weg von diesem Terminjournalismus hin zu Themensätzen. Da müssen wir uns ändern.
In den Ausgaben für Frankfurt-Oder und die Grenzregion spielt das Thema Polen natürlich eine große Rolle. Das Spezialgebiet des langjährigen Reporters Dietrich Schröder, der fließend Polnisch spricht.
So, hier ist Herrn Schröders Reich.
Hallöchen.
Frankfurt ist die Schwesterstadt von Słubice, das gegenüber auf der anderen Seite der Oder liegt. Die beiden Städte arbeiten mittlerweile eng zusammen, teilen sich das Fernwärmenetz, planen die Verwaltung teils gemeinsam. Seit Jahren ermitteln hier auch die deutsche und die polnische Polizei Hand in Hand, auf der Jagd nach Autodieben zum Beispiel. Das Interesse am Nachbarland sei bei den Lesern der Mods entsprechend hoch, erzählt Dietrich Schröder.
Wobei das nicht immer heißt, dass man sich auch mit den politischen Gegebenheiten im anderen Land irgendwie beschäftigt. Aber das kam dann sozusagen im zweiten Schritt.
Als nämlich die nationalistische, EU-kritische Peace-Partei in Warschau an die Macht kam.
Dann war es plötzlich so, dass wir hier in der Grenzregion sozusagen Vorreiter von Europa gewesen sind. So wie es hier ist, so müsste es eigentlich sein. Also da ist schon inzwischen so ein gewisses Labor, EU ohne Grenzen, Erfahrungswerte entstanden.
Mods-Reporter Dietrich Schröder in einem Beitrag von Vanja Budde. Und wir bleiben bei Zeitungen.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Henning Schenkenberg. Ich bin Teamleiter hier des Usinger Anzeigers. Das ist eine kleine Lokalzeitung im Hochtaunuskreis in der Nähe von Frankfurt. Unser Top-Thema für die morgige Ausgabe, für die Dienstagsausgabe, sind Zugverbindungen, konkret der Ausbau der Taunusbahn. Über den wird hier sehr intensiv diskutiert. Da gibt es viele Pro-Argumente, aber auch einige Bürgerinitiativen, die da sehr skeptisch sind. Und wir blicken jetzt mal eigentlich 100 Jahre zurück und stellen fest, dass es auch damals über die Walltalbahn, die damals gebaut werden sollte, schon genauso intensive Diskussionen gab und die Argumente eigentlich genau die gleichen waren. Das ist ein Thema, was uns hier offensichtlich schon sehr, sehr, sehr lange beschäftigt.
Das war Medias Res mit Michael Borgers. Tschüss, machen Sie es gut.